Ja, liebe Sandra, vielen Dank für das Beispiel von dem Werbemanager und der Lady in Red. Da sind wir schon mitten im Thema von heute drin. Und ich starte auch mit der Geschichte von einem Werbemanager. Ein Werbemanager stirbt und kommt schließlich zu Petrus und er fragt ihn, wollen Sie in den Himmel oder wollen Sie in die Hölle? Ja, sagt der Werbemanager, kann ich mir den Himmel und Hölle vielleicht mal ansehen? Das würde mir die Entscheidung doch sehr leichter machen. Ja, sagt Petrus, sicher, dann kommen Sie mal mit. Und Petrus führt den Werbemanager zunächst mal auf eine Wiese. Da sind viele Menschen, da ist eine ganz fröhliche Stimmung und so die friedvolle Atmosphäre wird untermalt von Harfenklängen. Und Petrus sagt, das ist der Himmel. Dann gehen sie ein Stück weiter, kommen zu einem Swimmingpool. Auch da ist eine Partystimmung und es werden den Leuten Cocktails serviert von leicht bekleideten Mädchen. Und Petrus sagt, das ist die Hölle. Für was entscheiden Sie sich? Tja, sagt der Werbemanager, also wenn ich mir das wirklich aussuchen darf, dann würde ich sagen, wähle ich die Hölle. Zack! In dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, kommen zwei stinkende Typen um die Ecke und zerren ihn mit zu einem großen Topf mit kochendem Öl. Hey, ruft er, vorhin sah das hier doch noch ganz anders aus. Wo sind die Cocktails und die leicht bekleideten Mädchen hin? Tja, entgegnet einer der Teufel, da sind sie wohl unserer Werbeabteilung auf den Leim gegangen. Ihr Lieben, wenn wir heute über Ehe, Sexualität und unsere Begierde nachdenken, dann vermute ich, dass einige von uns auch feststellen werden, dass wir da manchen Bildern auf den Leim gegangen sind. Unsere Illustrierten triefen vor Sex, ein Großteil der Musiktitel besingt die Lust und Begierde, leicht verpackt in eine Botschaft der Liebe. Im Fernsehen läuft kaum noch ein Film ohne Nacktszenen. Man hat ausgerechnet, dass der Durchschnittsbürger im Laufe seines Lebens so ungefähr 100.000 solcher Bilder zu sehen bekommt. Sexualität fasziniert. Menschen leben für Sex, manche Menschen töten für Sex und manche sterben aufgrund von Sex. Wenn wir Worte finden wollen, um zu beschreiben, wie heute mit Ehe und Sexualität umgegangen wird, dann können wir, denke ich, keine besseren finden als Jeremia. Der Prophet sagte bereits im 7. Jahrhundert vor Christus zu seinem Volk, »Wie feiste, geile Hengste seid ihr geworden. Jeder wiehert nach der Frau des anderen. Sollte ich das hingehen lassen, sagt der Herr, sollte ich an einem solchen Volk nicht Vergeltung üben?« Treue ist heute für bestimmte Leute nur ein Mangel an Gelegenheit. Und moralische Bedenken halten sie schlicht für einen Erziehungsfehler der Eltern. Es gibt inzwischen Agenturen, die einen Seitensprung vermitteln und andere, die das perfekte Alibi dazu liefern. Hollywood lässt den freien, leichten Lebensstil des Ehebruchs glänzend und erstrebenswert erscheinen. Aber ich sage euch, das ist eine Lüge. Ehebruch verursacht Schmerz. Ein Ehemann fragt, wie konntest du mich nur so betrügen? Und eine Ehefrau klagt, wie konntest du mein Vertrauen nur so missbrauchen? Da ist ganz viel Schmerz zu spüren, unerträgliche Qualen. Da wird nicht nur ein Schwur gebrochen, da werden Herzen gebrochen, Seelen werden verletzt. Und da schmerzt auch nicht nur die neue Beziehung des anderen, sondern da schmerzt vor allem der Betrug, die Unehrlichkeit, die Untreue. All das quält und greift auch das Selbstwertgefühl an. Es gibt viele Verlierer beim Ehebruch. Alle Beteiligten leiden, jeder hat Angst. Und führt der Ehebruch wie so oft zu einer Scheidung, dann kann dieser Schmerz sogar über Jahre andauern. Wenn wir also jetzt darauf hören, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, dann hoffe ich, habt ihr immer im Ohr, dass Jesus uns diesen Schmerz wirklich vermeiden möchte. Dass Jesus weiß, dass Sexualität das Leben bereichern kann, aber es kann es eben auch zerstören. Darum lasst uns hören, was Jesus in Matthäus 5 dazu sagt. Ich lese ab Vers 27. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau trennt, außer sie hat ihrerseits die Ehe gebrochen, der treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher. Dieser Abschnitt hat viele Menschen dazu veranlasst zu glauben, dass Jesus hier sagt, eine Frau begehrlich anzusehen sei dasselbe wie die Ehe zu brechen. So klingt das vielleicht auch im ersten Augenblick, doch wenn wir genau hinsehen, dann finden wir etwas anderes. Denn das griechische Wort für Begierde bezieht sich nicht darauf, dass wir uns manchmal von attraktiven Vertretern des anderen Geschlechts angezogen fühlen. Darum geht es nicht. Das ist ganz menschlich und das wird von Jesus auch nicht verworfen. Wie sonst sollten wir den richtigen Partner erkennen, wenn wir ihn nicht sympathisch finden dürfen und uns nicht von ihm angezogen fühlen? Ich jedenfalls fand meine Frau total klasse, auf den ersten Blick. Und wenn du dich mal von einem schönen Gesicht oder einem muskulösen Äußeren erfreust, dann ist das völlig in Ordnung. Aber was meint Jesus dann? Es ist nicht der erste Blick, den Jesus mit der Begierde meint, es geht um den zweiten, dritten und vierten Blick. Der Blick, mit dem wir den anderen verführen wollen und in Gedanken ausziehen. Es ist der Blick, mit dem wir sagen, ich würde, wenn ich könnte. Das ist es, was Jesus nicht gefällt und was auch nicht zu Menschen passt, die Kinder Gottes heißen. Liebe schaut dem anderen in die Augen. Die Begierde blickt verstohlen auf die Körperteile darunter. Liebe schätzt den anderen als Person. Die Begierde setzt den anderen als Objekt herab. Martin Luther kennzeichnet die Grenzen zwischen dem Blick an sich und dem begehrlichen Blick daher so, und ich finde das total klasse erklärt. Du darfst jede Frau ansehen und dich an ihr erfreuen. Nur nicht so wie an deiner eigenen Frau. Im Unterschied zu heute wurde zur Zeit Jesu praktisch ausschließlich Frauen der Ehebruch zur Last gelegt. Ein Mann, selbst ein verheirateter Mann, konnte mit anderen Frauen schlafen, so viel er wollte, darin eingeschlossen Sklavin und Prostituierte, und er wurde dafür nicht belangt. Einer Frau aber war nur der Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann gestattet, und wurde sie beim Ehebruch erwischt, bezahlte sie dafür mit dem Tod. Wir finden dazu in der Bibel ja einige Beispiele. Umso überraschender ist es, dass Jesus sich hier zunächst einmal an alle Männer wendet. Er weiß wohl, dass Männer bei den Blicken viel gefährdeter sind als Frauen. Irgendwie werden wir Männer manchmal von unseren Augen gesteuert. Und dann kann es passieren, dass wir unsere Versprechen und Verpflichtungen vergessen. Wie oft habe ich das schon von gescheiterten Männern gehört? Ich wollte eigentlich gar nicht so weit gehen. Es ist irgendwie über mich gekommen. Die meisten Menschen halten die Begierde zunächst mal für harmlos. Sie sagen sich, die Gedanken sind doch frei. Aber sie vergessen, dass die Schlacht um unsere körperliche Reinheit in unseren Köpfen gewonnen wird oder verloren wird. Und sie übersehen dabei auch, dass der Ehebruch immer in unseren Gedanken beginnt und nicht im fremden Bett. Und wenn dein Verstand ständig träumt, Pläne macht und verführt, dann lade ich dich ein, ihn heute von Jesus reinigen zu lassen. Wie bei jeder anderen Sünde kannst du Jesus um Vergebung bitten. Und Jesus bietet dir sogar an, ein neuer Mensch zu werden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der anderen wieder in die Augen schauen kann, ohne Hintergedanken. Ein Mann, der Frauen respektiert und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Denn darin liegt ja das größte Problem der Begierde. Sie führt durch die ganzen Bilder in unserem Kopf dazu, dass wir ein völlig falsches Bild von Frauen bekommen. Und wenn es so weit kommt, dass du süchtig wirst nach Pornografie, dann kann es sogar sein, dass du deine Fähigkeit völlig verlierst, Frauen zu lieben. Darum komm zu Jesus. Komm zu ihm und lass dein Denken verändern. Lern die Welt und die Frauen wieder mit Gottes Augen zu sehen. Nun war das jetzt einiges für Männer. Aber ich glaube, Jesus hat auch die Frauen im Blick. Darum ein zweites, der zweite Blick für Frauen. Frauen sagen manchmal, dass sexuelle Begierde ein rein männliches Problem sei. Sie schauen den Männern doch nicht gierig hinterher. Doch ich frage mich, was ist mit all den Bildern von Traummännern in deinen Köpfen? Nehmen wir zum Beispiel seichte Frauenromane oder romantische Filmschnulzen, Rosamunde Pilcher und ähnliches. Eine einsame, missverstandene Frau wird von einem Mann namens Mark gerettet. Er flüstert ihr ins Ohr, dass sie die Frau seiner Träume ist. Dann fahren sie mit einem Boot im Sonnenuntergang entgegen. Und Mark verspricht ihr, dass er sie auf ewig lieben, beschützen und für sie sorgen wird. Viele Frauen befriedigen mit solchen Büchern und Filmen ihre emotionalen Bedürfnisse. Mark gibt ihnen das Gefühl, geliebt und wertgeschätzt zu werden und etwas Besonderes zu sein. Aber Mark ist nicht real. Und darin liegt das Problem. Er ist ein Produkt deiner Fantasie. Er ist ein Objekt, das deinen weiblichen Wünschen entspricht. Und daher ist es dasselbe wie der zweite und dritte Blick bei Männern. Und selbst wenn du dir solche Filme nicht anschaust, hast du vielleicht schon hier und da mal gedacht, die da, also die hat den perfekten Mann abbekommen, aber ich? Denk mal darüber nach, ob dieser Blick auf Mark nicht doch etwas gemeinsam hat mit dem Blick, den manche Männer leicht bekleideten Frauen hinterherwerfen. Denn die Rolle von Mark, die kann kein Mann dieser Welt erfüllen. Genauso wenig wie keine Frau dieser Welt in Wirklichkeit so gut aussehen kann, wie die Fotos im Internet oder in den Zeitschriften und Filmen uns erzählen wollen. Die schlechte Nachricht ist daher leider, dass Frauen und Männer Probleme mit der Begierde haben. Die gute Nachricht ist allerdings, dass wir alle durch Jesus gereinigt und frei werden können. Wie geht das? Ein drittes, lasst uns mal einen Blick ins Himmelreich werfen. Viel zu viele Menschen sind schon bei dem Versuch gescheitert, mit bloßer Willenskraft ihre sexuellen Triebe in den Griff zu bekommen. Augustin ist einer von ihnen. Er lebte im 4. Jahrhundert nach Christus und erfand das Zölibat. Ja, richtig. Zölibat, das ist das, was in der katholischen Kirche die Priester eben einhalten müssen. Sie dürfen nicht heiraten bis heute, mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Denn selbst ein Zölibat, ein Kloster, die Einöde oder was weiß ich, können dich nicht davor bewahren, dass die Bilder in deinem Kopf wieder und wieder hochkommen und neue Begehrlichkeiten bei dir wecken. Darum kann es nicht allein darum gehen, dass wir unser Verhalten ändern. Das Verlangen nach dem zweiten Blick wird doch aus unserem Inneren gesteuert, aus unserem Herz. In unseren Köpfen und Herzen muss sich etwas verändern, wenn wir wirklich frei werden wollen und anders leben wollen. Wie ernst unsere Lage ist, macht Jesus mit ein paar spitzen Bemerkungen deutlich. Er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus und wirf es weg. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Jesus das wörtlich gemeint hat. Er hat übertrieben, damit wir endlich wach werden und damit wir verstehen, worauf es ankommt. Jesus tritt hier nicht dafür ein, dass wir jedes schuldig gewordene Körperteil abschneiden und dann als blutiger Stumpf ins Himmelreich rollen. Wir sollen vielmehr aufhören, unseren Körper für Sünden zu bestrafen, für die unser Kopf verantwortlich ist. Unser Denken muss beschnitten werden und nicht unser Körper. Die Begierde sitzt doch in unseren Herzen, weshalb Jesus sagt, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Natürlich ist auch unser Körper daran beteiligt, doch der eigentliche Schuldige ist in unserem Innern zu suchen, in unserer Fantasie, in unserem Kopf. Der Kopf gaukelt uns vor, dass wir innerlich so leer sind. Wir müssten mal wieder was empfinden, wir müssten mal wieder ein Abenteuer erleben. Doch wie der türkische Honig im Buch Der König von Narnia macht uns die Begierde niemals satt. Sie führt vielmehr dazu, dass wir immer mehr davon haben wollen. Das Verlangen wird schließlich so stark sein, dass wir bereit sind, alles dafür zu geben. Wer also kann uns retten, wenn wir an der Begierde so kleben wie am Honig? Was kann uns wirklich helfen, um aus dieser Sucht und diesem Verlangen herauszukommen? Ich glaube, dass Jesus das kann. Jesus kann nämlich unsere Blicke nehmen und auf das Himmelreich lenken. Denn das Leben mit Gott, das ist es, was uns wirklich befreien kann. Es ist ein Abenteuer. Es gibt so viel Schönes im Leben mit Gott zu erleben. Und er ist es auch, der unsere Leere wirklich füllen kann. Wenn du zweifelst, ob du wirklich liebenswert bist und einmal einen Partner fürs Leben finden wirst, dann darfst du bei Jesus schon jetzt lernen, dass du etwas ganz Besonderes bist. Du warst es ihm sogar wert, dass er sein Leben für dich gab. Und wenn du dich für Jesus und sein Reich öffnest, dann wirst du merken, wie er mehr und mehr in dein Denken einzieht. Er steht mit seinem ganzen Reichtum in dir drin, vor deiner Herzenstür, und er klopft an. Er will dich beschenken mit Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Treue und Selbstbeherrschung und vielem anderen mehr. Das sind alles Dinge, die du gut im Umgang mit deiner Begierde gebrauchen kannst. Und wenn du dein Herz dann zusammen mit Jesus zum Himmel ausstreckst, dann wirst du entdecken, dass es da ganz viel Tolles und Spannendes zu entdecken gibt. Du bist ein wichtiger Teil in Gottes Reich. Er gebraucht dich. Sein Reich ist der Ort, an dem du deine Energie in sinnvolle Bahnen lenken kannst. Du hast bei Jesus etwas Wichtigeres gefunden als das, worauf du bisher deine Begierde gelenkt hast. Vielleicht kommst du dir schon lange wie ein Fisch vor, der dauernd nach irgendwelchen Ködern schnappt, ohne jemals satt zu werden. Du würdest das ja gerne lassen, aber du hast bisher keine Alternativen gefunden. Doch nun steht Jesus vor dir. Und er bietet dir wirklich eine Alternative an. Er hat viel mehr zu bieten als irgendwelche Köder. Er liebt dich von Herzen. Und ich hoffe, du merkst, dass es Jesus nicht allein darum geht, dass du all deine Wünsche und Begierden begräbst. Es geht vielmehr darum, dass du dich einem größeren und besseren Ziel widmest. Es geht im Leben nie darum, eine von Gott geschenkte Energie zu dämpfen. Es geht darum, sie neu zu kanalisieren. Sie zu bündeln, sie auf etwas zu richten, das schön und rein und wahr und gut ist. Genau das hat Jesus heute mit deiner Begierde vor, wenn du ihn lässt. Er verwandelt sie in etwas Positives, das sich mit Gott, mit anderen Menschen und mit der Welt verbindet. Ein vierter Gedanke. Gibt es ein Maß für Begierde? Wir haben zu Beginn gehört, dass der erste begehrliche Blick ja durchaus ein Geschenk Gottes ist. Wir sind Geschöpfe mit starkem Willen von Gott gemacht. Aber woran können wir erkennen, dass wir dabei sind, seine guten Grenzen zu überschreiten? Gibt es ein Maß, an dem wir uns orientieren können, damit unsere Beziehungen in Zukunft besser gelingen? Ich möchte dir dazu ein Hilfsmittel vorstellen, das mir geholfen hat. Ein Geodreieck. Stell dir einfach solch ein Dreieck vor und du siehst, die Spitze zielt in den Himmel. Die Grundlinie dieses Dreiecks stellt deine Beziehung dar. Vielleicht seid ihr ziemlich am Anfang eurer Beziehung, ihr kennt euch noch nicht gut, die Freundschaft ist noch nicht verbindlich, körperlich seid ihr euch noch nicht nahe gekommen. Nun wollt ihr allerdings in eurer Beziehung ja weiterkommen und ihr wisst nicht, was das richtige Tempo ist. Dann achtet in Zukunft auf dieses Dreieck, das sich an den biblischen Weisungen orientiert. Es sagt, wenn das Maß an Verbindlichkeit auf der einen Seite steigt, dann kann auch das Maß an Intimität auf der anderen Seite steigen. Im besten Fall sollte sich der Anstieg von beidem sogar entsprechen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Bei der ersten Verabredung ist eure Beziehung wahrscheinlich noch nicht verbindlich. Deshalb ist ein Kuss nicht unbedingt angemessen. Doch wenn das Maß an Verbindlichkeit steigt, kann es auch zu mehr körperlicher Intimität kommen, weil sich beide ihres wahren Wertes bewusst sind und weil es weniger darum geht, dem anderen irgendetwas zu beweisen. Dass die beiden Schenkel an der Spitze zusammenstoßen, das zeigt, dass der höchste Grad an körperlicher Intimität nur im Zusammenspiel mit dem höchsten Grad an Verbindlichkeit zu leben ist. Darum gehört nach der Bibel der Geschlechtsverkehr in die Ehe. Lasst ihr euch auf sexuelle Aktivitäten ein, ohne in einer verbindlichen Partnerschaft zu leben, dann ist die Gefahr groß, dass ihr das eines Tages bereut, zum Beispiel wenn ihr vor dem Altar steht und jemand anderen heiratet. Und dieses Dreieck illustriert uns auch noch etwas anderes, das auch viele hören müssen. Nicht jede Art von körperlicher Nähe ist schlecht, wenn man eine Beziehung aufbaut. In unserem Jugendkreis, wo ich früher war, da hatten wir einen jungen Mann, der sagte, er würde seine Freundin bis zum Hochzeitstag nicht küssen. Die Absicht erschien uns ehrenhaft zu sein. In Wirklichkeit war sie aber, glaube ich, ziemlich ungesund. Und sie kann zu einer ganz negativen Sicht von Sexualität führen. Ein Paar erzählte mir mal, dass ihnen als Jugendliche auf Freizeiten immer wieder weisgemacht wurde, dass jede Art von körperlicher Nähe Sünde ist. Jedes Jahr sagten ihnen die Mitarbeiter, dass sie sich niemals mit dem anderen Geschlecht verabreden dürften und dass sie auch mit ihrem zukünftigen Partner, dass sie den bis zur Hochzeitstag die Nacht nicht anrühren dürften. Damit wurde den Teenagern eine eindeutige Botschaft mitgeteilt: Körperliche Nähe ist schlecht und Sünde. Als die beiden schließlich heiraten, fiel es ihnen total schwer, körperliche Intimität zu genießen, weil man ihnen jahrelang eingeimpft hatte, Sex ist schlecht und Sünde. Ich hoffe sehr, dass das nicht die Botschaft ist, die du heute aus dieser Predigt mitnimmst. Denn Gott hat sich wirklich ganz viel Gutes für uns ausgedacht, als er die Sexualität erschuf. Nur müssen wir es wieder lernen, sie in seinen Grenzen zu genießen, sonst nimmt unsere Seele Schaden. Wir und unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Darum lade ich dich ein, auf einen Lernprozess dich einzulassen, und dazu möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps mitgeben. Darum fünftens, der Begierde ins Auge blicken. Wenn du mit diesem zweiten Blick zu kämpfen hast oder schon tief in die Pornografiesucht versunken bist, dann lass dir nicht einreden, dass alles hoffnungslos sei. Wir haben einen Gott, der Wunder tut, und Jesus hat schon unzähligen Menschen geholfen. Fang damit an, wieder zu beten. Bete darum, dass Jesus dir einen ganz starken Wunsch nach Veränderung schenkt. Bitte ihn, dass er dir zeigt, was die Begierde schon alles in deinem Leben kaputt gemacht hat. Und wenn du dann der Begierde endlich ins Auge siehst, dann bitte Jesus, dich zu reinigen und zu heilen. Dieses Gebet ist der erste Schritt, der dich wirklich aus dem Sumpf herauszieht. Und dann kommt der zweite Schritt. Versuch mal 2 Tage lang auf alle Medien zu verzichten. Ich weiß, das ist eine herausfordernde Aufgabe, aber keine Panik, daran ist noch niemand gestorben. Das 48-stündige Medienfasten betrifft Internet und PC, Smartphone und iPad, Fernsehen und Zeitschriften, Computer, Videospiele und Radio. Und wenn dir jetzt noch gerade irgendetwas eingefallen ist, was ich vergessen habe, dann das auch. Vielleicht fragst du dich, was du dann den ganzen Tag machen sollst, wenn du auf das alles verzichtest. Naja, du könntest vielleicht spazieren gehen, du könntest einen Kaffee mit deinen Freunden trinken, du könntest Sport treiben. Aber noch viel wichtiger ist, dass du begreifst, dass du dem Heiligen Geist 48 Stunden Zeit gibst, dein Denken von dem ganzen Müll der vergangenen Monate und Jahre zu befreien. Da haben sich so viele falsche Bilder bei dir eingenistet, und sie werden bisher jeden Tag durch neue Bilder wachgehalten. Gib daher doch dem Heiligen Geist mal die Chance, dein Denken wirklich zu verändern. Manche Leute glauben, es sei unmöglich, sexuelle Begierden zu überwinden. Sie denken, Begierden wären eine so unbezwingbare Macht wie die Schwerkraft. Doch das sind sie nicht. Wir entscheiden uns, aus freien Stücken der Begierde nachzugeben. So wie wir uns aus freien Stücken auch entscheiden, 4 Stunden fernzusehen oder zu chatten. Darum sag Nein und entlarv die Begierde als das, was sie ist. Ein falsches und kurzlebiges Gefühl, das letzten Endes Leben zerstört. Du bist durch Jesus frei, der Begierde nicht mehr auf den Leim zu gehen. Denn du hast etwas viel Besseres gefunden. Du bist jetzt ein ganz wichtiger Mensch im Reich Gottes, und er braucht dich, um möglichst viele Menschen zu retten. Amen.